Sprache. Und jetzt ist alles vorbei. Das war so schön, konnten wir noch miteinander lachen. Aber auch weinen. Ja, beten konnten wir zusammen. Ja, und sogar noch ein Bier zusammen trinken, nicht wahr? Oh, das war so schön. Und jetzt ist alles vorbei. Oh Gott, hilf mir in dieser Trauer, dass ich das durfte. Die fehlt mir so. Oh, Lotti, die schickt der Himmel.
Ja.
Ja, hoi, Trudha.
Hallo.
Jetzt habe ich gemeint, ich komme an einer vorbei, aber jetzt hat sie mich doch entdeckt. Auf dem Friedhof. Ja, hoi, Trudha.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ach, du weißt doch, meine Mutter ist gestorben.
Ja, gell. Am 15. August hätte sie können gehen.
Genau.
Ja, weißt du, ich würde jeden Tag in der Zeitung als erstes Todesanzeige machen. Weil ich muss ja informiert sein, was da läuft in Frick.
Oder?
Ja. Das geht euch sicher auch so, gell? Wenn auch ja jetzt ist, sie tut, das ist dann aber gut gegangen jetzt, gell?
Ja, schon, ja. Das ist schwer.
Ja, aber ich meine, Trudha, du bist ja zurückgekommen von Südamerika. Sie ist 30 Jahre in Südamerika, hat sie gelebt. Ja. Und ist extra heimgekommen zu ihrer Mutter, um sie zu pflegen. Seit eineinhalb Jahren ist sie jetzt wieder da. Ja. Und jetzt bist du ja wieder frei und du kannst wieder machen, was du willst.
Also, Lotti, das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Jetzt bin ich in der Trauer, weiß gar nicht, was Gott nachher mit mir vorhat, ob ich wieder nach Amerika gehe, ob ich hier bleibe, das ist jetzt egal.
Ja, aber ich meine, schon gut, jetzt hast du wieder mehr Zeit für dich. Du sag mal, was hast du, wenn du da für eine Fliese
hast? Schön,
so etwas habe ich noch nie gesehen an dir. Ganz etwas Spezielles.
Haben wir das Haus geräumt von der Mutter. Und das war im hintersten Ecken im Kasten. Habe ich auch noch nie gesehen vorher.
Was? Die Mari hat so ein
Ja!
Ja, das ist ja ein bisschen speziell für die Mann. Aber du, das ist noch interessant, was man da alles findet.
Ja.
Gell? Nehmen wir mal rum.
Ich habe noch eine Shisha gefunden.
Was?
Ja!
Das ist Mari! Nein! Du bist vielleicht ähnlicher wie sie, he?
Vielleicht.
Ja, das ist doch sehr.
Ich habe sie dann auch gleich probiert.
Also ich kann euch sagen, ich bin mit ihr in die Schule. Wir kennen uns schon seit ja, sie hat es nicht so gern, wenn ich erzähle. Aber sie ist ganz. Sie hat gekifft und alles wüste gemacht. Und Freunde hat sie gehabt am Laufmeter. Ja. Dann ist sie auf Amerika. Aber jetzt. Ja, tun wir da. Hey, ja, jetzt ist deine Mutter weg, hey?
Genau, ja. Es war nicht einfach, wirklich nicht. Aber wir hatten eine gute Zeit noch zusammen. Wirklich, wir konnten viele Gespräche führen. Und ich habe auch ihre Wünsche erfüllt. Einmal, da wollte sie gar, dass ich jodle, joli-duli, und sie hat geklatscht, das hat ihr so Freude gemacht.
Ja, dann haben sie es ja noch lustig gehabt, das ist schon noch erstaunlich. Ja. Ich meine, so eine Zeit ist ja nicht einfach. Aber du, was haben wir denn alles noch so? Ah, jetzt kommt es mir in den Sinn. Die Mutter ist ja im Jodlerclub
gewesen, genau.
Und im Berner Kerli.
Jawohl.
Und im Trachtenverein.
Ach, genau, Tracht. Sie wollte dann auch, hat sie das gewünscht, wenn es toll ist, dass man ihr die Tracht anzieht.
Was, eine Tracht?
Ja.
Für ins Grab?
Ja.
Das ist doch verschwendig. Du kannst doch nicht eine Tracht. Ich meine, das hätte man können weitergeben. Das könnte man noch brauchen.
Ach, sie hat noch mehr Wünsche gehabt.
Wirklich?
Ja, du weißt doch, sie ging immer gerne in noble Restaurants.
Ja, Mari. In Dreikönig auf Basel. Oder eben ins Bestli, da in Bözen. Das hat sie geliebt.
Ja. Genau. Sie war dann im Restaurant und hat diese Ambiance einfach genossen. Aber auch was auf dem Tisch war,
war so schön immer dekoriert. Das genoss sie. Aber das Beste war der Löffel und das Gäbelchen oben beim Tisch. Dann wusste sie, es gibt noch ein Dessert. Das Beste kommt noch.
Ja. Und auch bei den Vereinen, wo wir zusammen gesehen sind, noch, gell? Meine Mutter war ja auch überall dabei gewesen. Dann hat sie immer gerne das Dessert-Buffet gehabt. Sie war immer die Erste, die uns Süsse holen wollte. Ja, ja, die Marie.
Dieses Gäbelchen wollte sie dann in ihre Hand, wenn sie tot ist.
Was haben wir gemacht? Ein Gäbeli. Zuerst ein Kraft und dann noch ein Gäbeli. Du also nein.
Doch, das Beste kommt noch. Der Himmel.
Oh, ja. Ja. Also du kannst ja glauben, was du willst. Für mich ist nachher einfach fertig.
Weißt du, was sie gesagt hat, bevor sie die letzten Atemzüge gemacht hat? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.
Jo, Gewinn. Was nützt dir ein Gewinn, wenn du stirbst? Weißt du, im Lotto gewinnen? Einmal eine Million oder so? Also ich kann ja nicht mehr damit anfangen. Nein, also drunter.
Oh nein. Wie willst denn du mal sterben, Lotti?
Also ich mache das ganz anders. Gell, jetzt kann man ja auch ein bisschen entscheiden, wie viele Kinder und welche Kinder. Dort kann man schon mithelfen. Und ich gehe dann einfach, wenn ich merke, ich werde gebrechlich, dann gehe ich zu der Exit und dann...
Du willst einfach dein Leben beenden mit einem Gift oder einer Spritze? Nein, Lotti, es ist doch so, dass... wir haben einen Anfang, wo Gott schaut, und wir haben ein Ende, wo auch er sollte schauen, wann es zu Ende ist.
Ja, aber jetzt kann man das selber bestimmen. Und ich meine, ich möchte doch auch der AHV nicht noch zur Belastung fallen lassen. Ich meine, man muss doch schauen für die Gesellschaft. Nein, also ich tue das dann so entscheiden, dass ich dann einfach gehe, wenn es Zeit ist für mich.
Ah, kennst du Hospiz?
Ja, das ist das Gleiche wie... Wie Exit, Spitex, Blattspitz. Das ist doch auch so etwas, wo man sterben kann, oder?
Da wird man betreut beim Sterben. Also sehr würdevoll. Und schau, hier habe ich hier gesehen, hier gibt es einen Vortrag über das Hospiz.
Was? Über Sterben heißt es da? Das habe ich schon von der Georgette bekommen.
Aber
die Einladung hätte sie mir auch schon gegeben. Die habe ich gerade in
Salzkammer. Aber schau, wer
hier
spricht.
Ah, der Typ spricht. Ah, die schauen mal, die reden den Mann. Ja, das wäre mal etwas ganz
anderes. Begleitest du mich?
Ja, die mal ein Mann bin. Ah, das ist doch bei eurem Aglo, hä?
Ja. Genau, beim Aglo Freak über Erlebnisse im Hospiz. Ich möchte gern hin, aber nicht alleine jetzt. Kommst du mit?
Also ist das jetzt?
Ja, in Viertelstunde.
Was? Am 9 vor 10?
Ja, das ist ja noch lange.
Ja, aber du dann immer ein bisschen frisieren, gell?
Da, nimm du das mal. Ja. Ich muss jetzt da zuerst noch meine Mutter das Plündchen
noch
Wasser geben.
Ja, vielleicht sagen wir ja Georgette noch. Mit der habe ich auch schon lange nicht geschwätzt.
Gute Idee.
Gell, Georgette, ja. Die werde ich auch wieder mal sehen. Du, jetzt ist schon 10 Tage. Komm, jetzt hier mal langsam ein bisschen machen. Ich möchte nicht die Letzte sein, die da kommt.
Mach jetzt
ein bisschen. Komm jetzt, Truda, ich bin
nur
nicht
die Letzte. Nur alles mit Ruhe, sonst bekommst du noch ein Herzinfarkt.
Ich tue mich sonst gerade noch schnell vorstellen. Ich arbeite auch hier mit im Aglo-Team zu Frick. Ich stand nicht so viel da vorne, wie man merkt, ich mir immer wieder verspreche. Mein Name ist Friska Jäcki. Ich bin die Frau von Stefan Jäcki, der jetzt gerade weg ist.
Ah.
Da ist er. Genau. Und genau, das ist immer ein guter Mann, der hinter uns steht. Und Julia hat mich gefragt, ob ich ihn ansagen würde. Und als ich mir so etwas überlegt habe, was ich sagen soll, ist mir in den Sinn gekommen, dass, als wir uns im Herbst 1989, ist das schon gewesen, kennengelernt haben, dass wir eigentlich damals bereits, so in der ersten Mal, als wir uns getroffen haben, so nach dem Ausgang, wir noch zusammen im Auto gehockt sind, dass wir dann schon eigentlich über den Tod geschwätzt haben. Und zwar sind wir irgendwie darauf gekommen und ich habe dann gesagt, dass es für mich ein Problem sei. Ich habe manchmal richtig gehend, also heute würde man sagen Panikattacken, wenn ich ans Sterben würde denken. Und das hat irgendwie so mit 12, 13 Jahren angefangen, dass ich mir überlegt habe, was passiert eigentlich, wenn ich tot bin. Und das ist sicher, dass ich irgendwann stirb. Und wie ist denn das? Und du kommst dort nicht zurück. Und es trifft dich. Du kannst da nicht ausweichen. Das macht niemand für dich. Das trifft dich. Und es ist ewig. Du kommst nie mehr zurück. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt in meinem Kopf. Und ich habe richtig Schweißausbrüche bekommen, Herzrasen. Und habe mich richtig zwingen, an etwas anderes zu denken. Aber ich konnte es nie ablegen. Ich habe nie eine Lösung gefunden. Und als wir im Auto zusammen gehockt sind und über das geredet haben, hat er mir so zugelassen und sagt dann irgendwie mal so, ja, da habe ich halt schon einen Weg gefunden. Punkt. Und dann habe ich so gedacht, ja, schön. Ich habe dann auch gewartet. Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Also, du musst ja auch sterben. Findest du es nicht schlimm? Dann habe ich gesagt, ja, nein, eigentlich nicht, weil ich habe mich für Jesus entschieden. Und dann habe ich gesagt, ja, und was heisst jetzt das? Und dann hat er gesagt, ja, dann ist ja eigentlich klar, wie es weitergeht. Es steht in der Bibel. Und wie sie es vorher gesagt haben im Sketch, es ist eigentlich unser Gewinn. Und irgendeinmal, also ich habe dann lange über das nachgedacht, ich habe eigentlich in meiner Kindheit schon Bezug zum Glauben gehabt. Ich war dann eine Zeit lang weg vom Glauben, bin dann wieder zurückgekommen, habe mich bekehrt. Stefan und ich sind zusammen in eine Freikirche gegangen. Und es war nicht von Anfang an gut mit meiner Angst, aber irgendwann, mit den Jahren, konnte ich das umkehren können und merken, im Leben ist es manchmal einfach ein Krampf und ein wahnsinniger Stress. Und wenn du tot bist, dann ist es gut. Weil in der Bibel steht eigentlich klar, dass Jesus für uns hingeht und eine Stätte vorbereitet, wo wir es gut haben, wo wir es schön haben, wo keine Wehklagen mehr sein wird. Und hier auf dieser Erde weisst du nie, was als nächstes kommt. Kommt irgendeine Krankheit oder eben irgendwie eine Verlust, die Mutter stirbt oder was auch immer. Du musst irgendwie immer flexibel sein, du hast eine Überraschung nach der anderen. Und die Vorstellung, dass das ewig sein könnte, das ist eigentlich fast schlimmer, als wenn wir wissen, wir kommen zum Herrn und dort ist es gut. Aber ich habe ja nicht den Vortrag, sondern mein Mann. Und darum übergebe ich jetzt das Wort gerne meinem Mann. Ich rede eh schon immer zu viel.
Gut, also herzlichen Dank für deine Einführung. Ich habe gar nicht gewusst, was du da alles erzählst. Also ich mag mich natürlich erinnern, was wir dort erlebt haben damals. Und ich kann sagen, Angst vor dem Tod verlässt einem nie ganz. Weil wir wissen alle nicht genau, was kommt. Natürlich gibt uns die Bibel viele Hinweise, aber wir wissen es nicht ganz. Und es ist auch nicht falsch, wenn man in gewissen Zeiten auch ein bisschen Angst hat vor dem. Das ist normal. Also kein Problem. Also, ich begrüße euch auch noch ganz herzlich und ich bin erstaunt, dass so viele Leute gekommen sind. Offenbar ist es ein Thema, wo alle interessiert, wo natürlich auch alle betrifft. Wir haben im Sketch gehört, es gibt offenbar Leute, die immer in der Zeitung Todesanzeigen anschauen und sich freuen, dass sie nicht drinstehen. Also das ist natürlich etwas, das irgendwann anders wird sein, aber dann lest man es ja nicht mehr. Genau. Also, ich tue mich mal kurz ein bisschen vorstellen, dass ihr wisst, wer ich bin. Oder dass ich sagen kann, was euch hier erwartet in dieser Zeit. Ich werde nachher schnell darauf eingehen, wer ich bin, von wo ich komme, warum ich das mache. Ich will ganz kurz etwas über das Hospiz sagen. Das Hospiz ist, wo ich arbeite, ist in Brugg. Es gibt ja in der Schweiz und weltweit mittlerweile ganz viele Hospiz. Und ich habe mir überlegt, auch bei der Vorbereitung von diesem Vortrag, was könnte die Leute interessieren? Wir könnten über die Hospizbewegung ganz viel erzählen. Das ist nämlich eine lange Geschichte. Das ist schon in den 50er Jahren angefangen. Ich habe mich aber entschieden, ich möchte gerne auf die Erlebnisse eingehen. Was ich erlebt habe mit den Menschen. Ich habe zudem ja auch ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, der eine oder andere weiss das. Und ich habe mir erlaubt, zwei, drei von diesen Erlebnissen vorzulesen heute. Also ich werde euch das in etwas verkürzter Form dann vorlesen. Eben die drei Porträts. Genau. Und damit man nicht zurückgelassen wird mit dem, was man gehört hat, ist ja auch immer die Frage, was nehme ich mit? Was nehme ich mit aus diesen Erlebnissen? Ich persönlich, aber auch jeder von euch hat Erlebnisse. Jeder von euch war schon konfrontiert mit dem Tod, in der Regel. Noch nicht mit dem eigenen, sonst wäre er nicht da, aber doch mit Verwandten, bekannten Eltern. Und jeder kann eine Geschichte erzählen, berührende Geschichten. Und es sind Geschichten, die einem das Leben lehrt, die einem doch verändern. Das kann sicher jeder bestätigen. Und auf das möchte ich eingehen. Also, wer bin ich? Ich bin 56. Ich arbeite seit 30 Jahren schon im Aussendienst in verschiedenen Pharmafirmen, verkaufe Medikamente in Kliniken und bin eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Ich habe 4 Kinder, die sind jetzt mittlerweile erwachsen. 2 Buben, 2 Mädchen. Und der Jüngste ist noch daheim. Der Zweitjüngste. Zweite Tochter noch, so halbwegs. Genau. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Früher, die mögen sich auch erinnern, hat es ja noch die Zeltmissionen gegeben. Gibt es heute leider nicht mehr, wobei vielleicht würde es auch nicht mehr funktionieren, ich weiß es nicht. Aber die Zeltmissionen sind damals recht häufig gewesen und ich habe mich dort nach einer Zeltmission bekehrt. Ich weiß noch genau, was das war, im Auto, beim Heimfahren. Ich dachte, okay, wenn es die gibt, dann machen wir das. Und seither bin ich auf dem Weg mit Jesus und so viele Sachen erlebt. Und das ist ja eine Zeit gewesen, das ist eben 80er Jahre, das ist schon so lange her. Und in diesen bald 40 Jahren erlebt man viel. Und ein Teil davon ist das Hospiz. Genau. Also im Hospiz bin ich in der Regel einmal in der Woche, im Moment ein bisschen weniger, ich habe einen neuen Job angefangen. Das braucht viel Zeit. Wir sind 34 freiwillige Mitarbeiter im Hospiz und noch 12 Festangestellte. Also die Pflege wird von den Festangestellten von Fachleuten gemacht. Wir von die Freiwilligen haben eigentlich nur kleine pflegerische Aufgaben. Wir sind auch nicht ausgebildet für das. Wir machen zwar immer wieder ein bisschen Kurs, aber eigentlich ist die Pflege wirklich den Fachleuten überlassen. Unsere Aufgabe ist, Zeit zu geben. Weil viele Patienten, die bei uns sind, die haben noch Zeit. Die sind in einer Situation, wo sie gerne reden, häufig. Wenn sie nicht schon erst kommen, wenn sie schon fast eigentlich nicht mehr reden können. Oder Patienten, die nach einem Tag schon versterben. In der Regel sind unsere Patienten rund 21 Tage im Schnitt bei uns. Also das heisst, da gibt es Leute, die sind 6 Monate bei uns und da gibt es Leute, die sind 1 Stunde bei uns. Also das ist sehr unterschiedlich und es sind auch nicht alle Leute bereit, natürlich auch noch die Dienstleistung, die wir anbieten, die Gespräche in Anspruch zu nehmen, die wollen das nicht. Und andere wollen es sehr wohl, haben sehr viele Fragen. Da werde ich euch noch ein Beispiel vorlesen. Genau, das habe ich schon gesagt. Ich habe das Buch geschrieben. Ich habe ein paar mitgenommen, falls jemand Interesse hat, kann man das auch kaufen. Aber ich erzähle ja schon ein paar Sachen. Vielleicht wollen sie es dann nicht mehr kaufen. Also, die Frage ist auch, das ist etwas, was ich am häufigsten höre, wenn irgendwie in einer Diskussion, wenn man darauf kommt, was machst du so in der Freizeit, und ich sage, ja, Sterbebegleitung. Dann hat was sterben, das könnte ich nicht und so, und warum machst du das? Und Sterbebegleitung stellen sich die Leute auch häufig ein bisschen anders vor, als es dann wirklich ist. Einer der Gründe, warum ich mich für das entschieden habe und als Freiwilliger dort seit 2014 arbeite, ist eine eigene Erkrankung, die ich hatte im 2004. Ein Hodgkin-Lymphom, das ist ein Lymphdrüsenkrebs. Und dort hatte ich 9 Monate lang Hochdosis-Chemotherapie gehabt, und dann habe ich noch so ausgesehen, noch ein Viertel drin genommen. Genau. Ja. Und das ist ein tiefes Erlebnis, wer so etwas mal mitmacht, ist, kommt verändert raus. Glücklicherweise habe ich es überlebt. Die meisten Leute überleben Hodgkin-Lymphom, das weiss man heute. Und trotzdem ist das nicht etwas, wo man sagt, ja gut, wir haben eine gute Überlebenschance, leben wir weiter wie vorher. Es ist wirklich auch die Hochdosis-Chemotherapie ist Horror. Also man kann kaum noch 3 Meter laufen, weil man einfach halb tot ist, auf Deutsch gesagt. Aber heute geht es mir wieder gut. Genau. Was mir dort so bewusst worden ist, ist wirklich die eigene Sterblichkeit. Ich habe mich vorher schon eigentlich mit dem Tod auseinandergesetzt. Meine Frau hat es vorher erzählt, das ist ein Thema, das mich, ich mag mich erinnern, schon als Kind interessiert hat. Was passiert denn? Warum gehen die Leute? Wo sind sie denn? Aber offenbar habe ich ein anderes Erlebnis müssen haben, um da noch ein bisschen tiefer mit dem konfrontiert zu werden. Ein Hodgkin-Lymphom oder also eine Krebserkrankung weiss man ja nie, wie es ausgeht. Und das lehrt einem auch ein Stück weit, sich ganz in die Hände Gottes zu geben. Natürlich hat man Ärzte und natürlich hat man ein Umfeld. Aber es ist etwas, wo jeder nimmt es ein bisschen anders. Mir hat es sehr hingenommen, das kann meine Frau sicher bestätigen. Aber wie gesagt, ich bin noch da. Genau. Verzweiflung ist ein Punkt, den ich im Hospiz sehr häufig erlebe. Wenn die Leute kommen, sind sie zwar häufig schon über eine längere Zeit krank, haben manchmal auch schon ein Stück weit auch akzeptiert, dass sie an diesem Punkt sind jetzt. Das ist aber nicht immer so. Es gibt auch viele Leute, die seit Jahren kämpfen und nicht können akzeptieren, dass ihr Leben endlich ist. Und jemanden dahin zu führen, dann hilft es mir häufig, wenn ich auch sage, ich habe das auch erlebt. Die sind nicht allein. Vielleicht habe ich es wegen dem erlebt. Oder müssen erleben. Ja? Genau. So ein Erlebnis gibt einem auch ein anderes Weltbild oder einen anderen Blick aufs Leben. Für mich war es so, dass ich mehr Verantwortung übernehme, beruflich dann auch. Wir haben schon 4 Kinder gehabt. Ja, wir haben schon, genau. Der jüngste, der Jahrgang 2002, das war 2 Jahre später. Und Verantwortung übernehmen im Leben ist etwas, wo mich dunkelt, manchmal die junge Generation will das nicht mehr so. Die wollen eigentlich ihre Ruhe haben und nicht wirklich, ja, das stellt man jetzt vielleicht wirklich häufig vor. Und es ist auch eine Entwicklung im Leben. Und manchmal hat man auch Gnade, so etwas zu erleben. Im Nachhinein sagt man es vielleicht als Gnade. Wenn man drinnen ist, findet man es nicht so toll. Genau. Dann die Hospizbewegung. Ganz kurz möchte ich darauf eingehen, was ist das überhaupt? Die meisten von euch kennen vielleicht einfach das Wort Hospiz. Früher waren das Häuser, wo die Leute nicht unbedingt zum Sterben angegangen sind, sondern um sich zu erholen. Die waren meistens irgendwo auf einem Berg oben. Und später hat sich dann eigentlich die Hospizbewegung entwickelt. In den 60er Jahren in England sind die ersten Hospize entstanden. Mittlerweile gibt es weltweit Tausende. Also ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, dass ich halt irgendwelche Zahlen nennen konnte, aber das ist ganz schwierig. Also es sind wirklich Tausende, die mittlerweile entstanden sind. Es gibt auch jetzt in vielen Spitälern gibt's Palliativabteilungen. Das funktioniert dann ganz ähnlich, dass man halt dort ankommt, weil man weiss, palliativ heisst, man kann euch nicht mehr heilen, aber wir machen das Beste daraus, auf Deutsch gesagt. Also wir schauen, dass die Patienten keine Schmerzen haben, dass man wirklich auch Abschied nehmen vom Leben. Das muss nicht immer so traurig sein, wie es jetzt tönt. Also wir lachen viel auf dem Hospiz, also im Hospiz. Wir haben die Hospiz damals gegründet als Antwort auf eine Gesellschaft, die der Tod und Sterben immer weiter an den Rand gedrängt hat. Und ich stelle fest, das ist immer noch ein bisschen so. Auch wenn wir jetzt heute wirklich viele Leute sind, die sich für das Thema interessieren. Aber der Tod ist ja nicht unbedingt ein Party-Thema, oder? Es ist zwar in den Gesprächen zwischen zwei, drei Leuten ist Interesse gross, stelle ich immer wieder fest. Sobald das aber im grösseren Rahmen ist, wollen die Leute nicht so viel davon wissen. Natürlich will die eigenen Ängste dann schnell wieder raufkommen und die Leute wollen einfach nicht. Wie wenn sie es nicht betreffen würden. Dabei liegt in der Erkenntnis, dass wir endlich sind, ein grosser Segen. Weil wir können unser Leben noch anders gestalten, wir können uns neu ausrichten. Und das darf man nicht unterschätzen. Das Ziel dieser Hospiz war, die Sterben wieder einen wichtigen Teil des Lebens in der öffentlichen Bewusstsein zu rufen, was mit der Elisabeth Kübler-Ross, die sich dort stark engagiert hat, auch gelungen ist, vor allem in den USA, mittlerweile auch in Europa, ist Hospiz ein Begriff. Und die Leute schätzen das auch. Und wenn man Umfragen macht, wie wollt ihr sterben, dann sagen 70% sagen daheim und die anderen 30% sagen in einem Hospiz oder in einer Einrichtung wie ein Hospiz. Die Realität sieht allerdings anders aus. Daheim sterben etwa 3% der Leute. Der Rest ist meistens im Spital. Ja. Oder in Pflegeheim. Genau. Also, wir wollten das Sterben als wichtigen Teil vom wieder ja, ins Bewusstsein rufen. Und es ist ja nicht nur der Mensch, der stirbt, beteiligt, sondern es sind ja auch alle Angehörigen. Und viele sind masslos überfordert. Wir haben sehr viele Gespräche auch mit Angehörigen, die zu uns kommen, die nicht wissen, wie sie sollen mit dem umgehen. Ich könnte euch ganz viele Beispiele erzählen, wie das zum Teil ein Prozess ist über längere Zeit, bis man dann Patienten oder eben fast mehr die Angehörigen so weit bringt, dass sie können akzeptieren, dass ihr Mann, ihre Frau geht. Ja. Genau, dann haben wir noch, das darf ich nicht vergessen, die Louise Tut. Die hat, ups, was ist jetzt, nochmal eins, da ist sie. Die Louise Tut ist Gründerin vom Hospiz in Brugg. Sie ist ja, seit 2016 haben wir von 6 Bett auf 9 Bett erweitert. Wir haben fast immer voll. Manchmal haben die Leute auch ein bisschen Angst und denken, ja, komme ich denn noch einen Platz über und so. Es klappt in der Regel schon. Also wir haben auch, es sterben immer wieder Leute, wird wieder ein Bett frei. Also in der Regel, wer in so ein Spitz will, findet auch einen Platz. Ja. Gut. Ja, dann komme ich eigentlich schon zum Teil des Erlebnisses. Was erlebt man im Hospiz? Ich habe es vorher gesagt, das Hospiz ist ja ein Ort, um zu sterben und zum Abschied nehmen für die Angehörigen und für den Sterbenden selber natürlich. Man stellt sich das vielleicht so vor, dass wenn man dort schafft, dass man jeden Tag irgendwelche Leute im Sterben begleitet. Sterben ist aber ein Prozess, der kann über Wochen, Monate gehen. Also ich habe nicht in jeder Schicht jemanden, der dann wirklich in dieser Schicht stirbt. Und ich muss auch sagen, eigentlich ist die Zeit vorher, wo man die Menschen begleiten kann, wesentlich wertvoller als nachher der Moment, wo dann jemand wirklich den letzten Atemzug nimmt. Allerdings ist das häufig wie ein heiliger Moment. Also wer das schon mal erlebt hat, kann das bestätigen. Genau, also, ich habe mich entschieden, ich werde ein paar von diesen Erlebnissen vorlesen. Das ist einfacher aus meinem Buch. Und zwar zuerst Frau Degen. Ich habe die Namen alle geändert, natürlich. Aber alle die Fälle, die ich bespreche oder aufgeschrieben habe in meinem Buch, die haben mir ein Einverständnis gegeben. Ich habe die Menschen gefragt, darf ich das Erlebnis mit euch in ein Buch schreiben? Also, das ist alles soweit klar. Frau Degen ist eine 63-jährige Frau, ist eigentlich noch relativ jung zum Sterben. Sie hat Leukämie gehabt. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre etwa her, als sie gestorben ist. Und Leukämie ist eine Krankheit, die in der chronischen Form häufig über Monate oder Jahre geht, bis jemand stirbt. Es gibt auch Formen, wo man eigentlich gar nicht an Leukämie stirbt, weil das, ich habe das mittlerweile so gut behandelt, dass man, dass man einfach sich am Leben behaltet. Sie hatte eine Form, in der das nicht möglich war. Und eine sehr quirlige Frau, eine Frau, die sehr viele Fragen hatte. Und was ich mit ihr erlebt habe, das lese ich euch jetzt vor. Also, Frau Degen, oder wie stirbt man eigentlich? In Frau Degens Zimmer war es hell und freundlich. Sie und ihr Wesen hatten es ganz und gar eingenommen und mit ihrem Geist erfüllt. Ein starker Geist war es, auf den ich da traf. Das spürte ich sogleich, ein wacher und entschlossener. Oft haben sie Sterbende schon so weit in sich zurückgezogen, dass sie das Sonnenlicht nicht mehr ertragen. Es erinnert sie daran, dass das Leben dort draußen weitergeht. Es Frühling wird, Sommer, dass sich Menschen verlieben, vergnügen und ihr Leben genießen, während sie nur noch auf die letzte Station warten. Doch Frau Degen schien das nichts auszumachen. Im Gegenteil, sie wirkte, als nehme sie durch ihre Aktivitäten und das Licht noch am Leben teil. Ihre wachen Augen verfolgten mich, als ich näher kam. Neugierig sah sie mich an, auch ein wenig abwartend. Ich habe sie schon erwartet, verkündete sie mir. Die Schwestern sagten mir bereits, dass sie kommen würden. Es klang weder abwehrend noch herausfordernd, mehr so, als freue sie sich auf das Gespräch mit mir. Das erlebe ich eher selten. Ich fragte, ob ich mich zu ihr setzen dürfe, und sie nickte. Ich zog einen Stuhl heran und setzte mich an ihr Bett. Es klingt fast, als hätten sie sich auf dieses Gespräch gefreut, begann ich die Konversation. Frau Degen biss sich auf ihre Unterlippe und verengte beide Augen zu schmalen Schlitzen, so als müsse sie nachdenken. Freuen ist wohl das falsche Wort, antwortete sie nach einer Weile. Es ist vielmehr so, dass ich viele Fragen an Sie habe. Ich war erstaunt. Sie hatten Fragen an mich, meistens war es umgekehrt. Ich war der Fragende. Erwartungsvoll blickte ich sie an. Schießen Sie los, sagte ich. Ich bin nur für Sie da. Sie nickte langsam und bedächtig. Wie stirbt man eigentlich? Fragte sie schließlich. Mit dieser Frage hatte ich nicht gerechnet. Und so brauchte ich noch auch einige Augenblicke, um über sie nachzudenken. Nun begann ich, Sterben ist ein Prozess, der auf vielen Ebenen stattfindet. Über welche möchten Sie etwas erfahren? Sie haben sicher schon viele Menschen in den Tod begleitet und kennen sich aus. Ich möchte etwas über alle Ebenen erfahren, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Diesen Wunsch konnte ich sehr gut verstehen. Manche Menschen möchten alles wissen, ganz gleich, wie furchteinflößend es ist, damit sie sich darauf einstellen können. Anderen ist es lieber, wenn sie so wenig wie möglich erfahren, damit sie sich nicht fürchten müssen. Frau Degen gehörte eindeutig zur ersteren Art. Kennen Sie Frau Kübler-Ross, die Sterbeforscherin? Fragte ich Frau Degen. Sie überlegte kurz, dann nickte sie. Sie hat beschrieben, dass es 5 Phasen der Trauer gibt. Die erste ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen, gefolgt von Zorn, von Verhandeln, von Depression und schließlich die Zustimmung. Ihr Stirnrunzeln verriet mir, dass sie damit nicht einverstanden war. Trotzdem sprach ich weiter. Wenn die Menschen hierher kommen, dann sind die ersten 3 Stufen meist schon vorbei. Sie schürzte ihre Lippen. Wenn man hierher kommt, gibt es nicht mehr viel zu verhandeln, bestätigte sie, und ihre Stimme klang etwas leiser. Ich nickte. Viele Menschen wenden sich ganz nach innen. Sie möchten keinen Besuch empfangen, keine Zeitung, kein Buch mehr lesen. Am Fernseher haben sie kein Interesse. Sie haben die Welt mental bereits verlassen. Sie denken über ihr Leben nach, über das, was ihnen wichtig war und was davon geblieben ist. Manche nutzen die Chance, um Streit aus dem Weg zu räumen. Sie sprechen zum letzten Mal mit Menschen, mit denen sie manchmal jahrzehntelang nicht gesprochen haben. Sie sagen denen, die ihnen am Herzen liegen, dass sie sie lieben und schaffen es, denen zu vergeben, die ihnen Schmerzen zugefügt haben. Einige wenige haben sogar die Kraft, andere um Vergebung zu bitten. Sie hörte mir aufmerksam zu. Hin und wieder nickte sie. Und wenn das alles getan ist, dann kommt er einfach, der Tod, wollte sie wissen. Ich schüttelte den Kopf. Der Tod hält sich selten an Termine. Manchmal kommt er viel früher als erwartet und ist plötzlich da, auch wenn die Menschen dachten, ihnen bliebe noch mehr Zeit. Oft ist es aber auch so, dass er auf sich warten lässt, selbst wenn alles getan und vorbereitet ist. Das stelle ich mir schrecklich vor, warf sie ein. Dann ist das hier ja wirklich wie ein Wartesaal des Todes. Ich nickte bestätigend. Sie ließ das eine Weile auf sich wirken. Nicht alle können sich damit abfinden. Sie haben Angst vor dem Tod und dem Sterben. Das löst eine große Unruhe in ihnen auf. Sie schlafen nicht, sie klingeln die ganze Nacht und sind streitsüchtig. Auch mit mir wollen sie dann oft streiten. Sie werfen mir vor, dass ich Geld dafür bekomme, was ich tue. Ich sage ihnen dann, dass ich das ihr freiwillig leiste, weil ich nicht möchte, dass sie leiden. Nicht immer stimmt sie das friedlich. Sie sind wütend auf mich, weil ich noch nicht direkt vom Tode bedroht bin, weil ich das Hospiz wieder verlassen kann. Das ist das Leben, das dann mit dem Tod kämpft. Doch wenn er dann kommt, dann werden viele ganz ruhig. Patienten, die unter Demenz leiden, erleben dann häufig letzte klare Momente. Sie sagte noch immer nichts. Doch ich sah, wie sich ihre schmalen Hände auf der Bettdecke so verkrampften, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Ich war mir nicht sicher, ob ich weitersprechen sollte. Ich wollte ihr keine Angst machen, doch Frau Degen war eine unerschrockene Frau. Sprechen Sie weiter, forderte sie mich auf. Erzählen Sie mir ganz genau, was währenddessen geschieht und danach. Ich holte kurz Luft. Für einen Moment kam es mir grausam vor, all diese Details zu erklären, die wir alle doch lieber im Ungewissen belassen. Doch ihre Augen verrieten mir, dass sie es ernst meinte. Sie wollte dieses wissen. Der Körper wird immer schwächer, begann ich vorsichtig über das zu sprechen, was mit dem Leib geschieht. Ich wusste, dass Frau Degen an Leukämie litt und sich die allgemeine Erschöpfung bei ihr sehr bald bemerkbar machen würde. Das Leben ist ein biologischer Prozess. Wie alles, was unsere Biologie betrifft, ist er ziemlich ausgefeilt. Wenn der Tode nah ist, merkt man das meistens daran, dass der Sterbende viel Schlaf braucht. Er wechselt ständig zwischen Schlaf und Wachsein hin und her. Manchmal dämmert er nur vor sich hin. Sterbende sprechen weniger. Vielleicht, weil es zu viel Kraft kostet, vielleicht, weil es nicht mehr so viel zu sagen gibt. Der Stoffwechsel wird dann nach unten gefahren und sie spüren keinen Hunger mehr, keinen Durst. Das Gehirn weiß, dass das Ende naht und schaltet diese Signale aus. Es sendet außerdem Botenstoffe, die wir sonst nur bei großem Stress ausschütten. Sie nehmen uns die Angst und die Schmerzen. Durch das Austrocknen schüttet der Körper sogenannte endogene Opiate, also körpereigene Opiate, aus, die Schmerzen und Stress lindern. Das Blut zirkuliert immer weniger. Hände und Füße werden nicht mehr durchblutet. In den Füßen bilden sich Flecken. Die Zehennägel werden blau. Der Körper versorgt jetzt am Ende nur noch die wichtigsten Organe. Magen und Darm hören auf zu arbeiten. Kurz darauf auch die Nieren. Deshalb wollen die Patienten auch nichts mehr essen und trinken. Es wird kein Urin mehr ausgeschieden und damit auch keine Giftstoffe mehr. Die Giftstoffe geraten erst in das Blut und schließlich in das Gehirn. Jetzt setzt die Phase ein, in der der Patient bewusstlos wird. Häufig hört man dann ein rasselndes, blubberndes Atmen. Das liegt daran, dass der Schleim nicht mehr abgehustet werden kann. Dann wird die Atmung immer langsamer und unregelmäßiger, bis irgendwann das Herz aufhört zu schlagen. Sie musterte mich sehr aufmerksam. Und dann ist es vorbei, fragte sie. Wieder nickte ich. Wie lange dauert das? Ich zuckte mit den Achseln. Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal wenige Stunden, manchmal einige Tage. Ich habe große Angst davor zu ersticken, sagte sie bestimmt. Ich hörte die Furcht in ihrer Stimme. Und vor den Schmerzen, ich möchte keine Schmerzen haben. Sie werden nicht bis zum Schluss bei Bewusstsein sein, beruhigte ich sie. Und gegen die Schmerzen gibt es ihr gute Mittel. Das schien sie ein wenig die Furcht zu nehmen. Und dann? Erst verstand ich die Frage nicht. Doch dann begriff ich, Frau Degen wollte wissen, was nach ihrem Tod mit ihrem Körper geschah. Ich holte tief Luft. Ihr Körper wird gewaschen und neu angezogen. Sie werden hier in diesem Raum aufgebahrt, wo Kerzen brennen und wir Blumen hineinstellen. Dort kann ihre Familie Abschied von ihnen nehmen, bis die Bestatter kommen und sie mitnehmen. Sie haben sich sicher schon Gedanken über ihre Beerdigung gemacht. Sie nickte. Es war seltsam, mit ihr über das zu sprechen, was geschehen würde, wenn sie nicht mehr da ist. Doch sie forderte diese Antworten von mir resolut ein. Was ist mit dem Rest? Wollte sie wissen. Sie meinen ihre Seele? Ja, meine Seele. Ich bin gläubiger Christ, bekannte ich. Für mich steht außer Frage, dass die Seelen der Menschen, die Gott ihr Leben übergeben haben, zu ihm in den Himmel eingehen und dort ein Leben ohne Schmerz und Tod erfahren. Eine ganz schöne Vorstellung, flüsterte sie, und ich bemerkte ihre Tränen in den Augen. Aber was ist mit denen, die nicht glauben oder die gesündigt haben? Ich lächelte. Wir sündigen alle, wir sind Menschen in einer gefallenen Welt. So wie das Leid und der Tod zu unserem Leben gehören, so gehören auch die Fehler dazu. Das Wunderbare an Gott und Jesus Christus ist, dass ihre Liebe stärker ist als alle unsere Fehler und selbst als der Tod. Nehmen Sie dieses Angebot Gottes an und übergeben Sie ihm Ihr Leben im Gebet. Setzen Sie alle Hoffnung auf ihn und er wird Sie nicht enttäuschen. Wirklich ein schöner Gedanke, wiederholte sie und ihr Blick wanderte hinaus zum Fenster. Am schlimmsten ist, dass ich nicht mehr für meine Enkel da sein kann, erklärte sie schluchzend. Ich hätte so gern erlebt, wie sie größer werden und aufwachsen. Jetzt sind sie noch so klein und vielleicht vergessen sie mich sogar irgendwann. Die Angst vor dem Tod wird häufig von der Angst vor dem Vergessenwerden begleitet. Das Vergessenwerden ist wie der endgültige Tod, das Verschwinden aus der Welt. Solange es noch Menschen gibt, die sich an einen erinnern, gibt es Trost. Ich sah mir die vielen Zeichnungen an, die ihr Krankenbett umgaben. Sie alle hatten intensive Farben und zeigten fröhliche Situationen. Sie sind so tief verwurzelt in dieser Welt, Frau Degen. Das ist da, dass ich mir sicher bin, dass sie so schnell nicht vergessen werden. Jetzt weinte sie noch heftiger. Ja, das stimmt, sagte sie. Ich habe wirklich Wurzeln in der Welt. Wissen Sie, ich glaube nicht an Gott oder das Leben nach dem Tod. Ich verstehe, dass das vielen Trost bietet. Doch ich war mein Leben lang ein rationaler Mensch. Ich möchte meine Würde bewahren und keine Schmerzen erleiden. Dann kann ich mit dem Tod meinen Frieden machen. Ich hatte das Gefühl, dass unser Gespräch ihr geholfen hat, sich auf den Tod vorzubereiten. In den folgenden Wochen war ich noch oft bei ihr. Sie wurde immer schwächer. In unseren Gesprächen schwankte sie zwischen Resignation und Interesse. Am Ende ging Frau Degen friedlich und ohne Schmerzen. Ganz so, wie sie sich's gewünscht hatte. Ich habe nie erfahren, ob sie das Angebot Gottes doch noch angenommen hatte. Frau Degen ist so ein typisches Beispiel von vielen Menschen, die mit dem Glauben nicht so viel anfangen können. Also, das ist, ich staune immer wieder, dass es 80-, 90-jährige Menschen gibt, die sich nie Gedanken gemacht haben, warum sie da sind. Das ist ganz erstaunlich. Frau Degen war so ein Beispiel für jemanden, der sehr resolut ist, der eigentlich nicht in Depressionen verfallen ist, sondern wirklich wollte wissen, was geht ab, was kommt. Aber es gibt natürlich genau gegenteilige Menschen, die das nicht wissen wollen, die eigentlich nicht einmal das Wort Tod ins Maul nehmen wollen, wo man das auch gar nicht ansprechen kann. Das muss man akzeptieren. Und es ist aber schade, weil so viele Sachen kann man in den letzten Monaten, Wochen noch erledigen. Und das ist häufig ein grosses Segen. Das ist dann auch dann, wenn man das Lachen hört in den Zimmern von außen, wenn man im Gang steht. Das zweite Erlebnis ist Frau Brogli. Frau Brogli ist noch jünger, hat zwei kleine Kinder. Sie hatte sehr spät Kinder gehabt. Wirklich sehr spät, also fast, wäre fast nicht mehr gegangen. Sie hatte einen Gehirntumor gehabt, ursprünglich eigentlich Brustkrebs, das hat man behandelt. Und hat dann eine Metastase gehabt im Hirn. Und die sind irgendwann nicht mehr behandelbar gewesen. Und Frau Brogli ist jemand, der einem wirklich sehr im Gedächtnis bleibt, weil es so hart ist, wenn jemand mit kleinen Kindern muss gehen. Meine Frau hat sich bereit erklärt, diesen Fall vorzulesen, dass nicht immer meine Stimme hören.
Ich habe das Buch natürlich schon gelesen und die Geschichten alle kennt. Ich habe es zur Vorbereitung aber gestern oben noch mal gelesen, zum Glück. Und ich weiß nicht, ob ich es so gut vorlesen kann, weil es ist wirklich sehr traurig. Wenn alles so läuft, wie wir es uns vorstellen, dann ist es leicht, unseren Glauben an Gott mit der Welt in Einklang zu bringen. Doch dann gibt es Situationen, die erscheinen uns so ungerecht und unverständlich, dass es schwer wird, dahinter Gottes Hand zu erkennen. Was ist das für ein Gott, der das zulässt, fragt man sich dann. Auch ich erlebe solche Situationen. Die Begegnung mit Frau Brogli war so eine Situation. Frau Brogli war eine junge Mutter mit einem austherapierten Gehirntumor, der nicht nur verhinderte, dass sie etwas essen konnte, sondern auch ihre Sprache verlor. Sie konnte nicht mehr mit uns kommunizieren und ihr Schicksal war für sie fast unerträglich. Nicht mehr darüber sprechen zu können, machte es noch schwerer. Sie weinte oft, manchmal stundenlang, während wir sie im Arm hielten und versuchten, ihre Verzweiflung zu lindern. Sie war eine junge, schöne Frau mit zwei kleinen Kindern, als sie die Diagnose bekam. Der Gehirntumor war nur teilweise operabel, aber auch die Chemotherapie und ebenso die Bestrahlung konnten ihn nicht aufhalten. All das geschah innerhalb weniger Wochen und dann kam sie zu uns ins Hospiz, um zu sterben. Ihr Mann und ihre Kinder besuchten sie bei uns. Die Trauer und die Verzweiflung waren so groß, dass es selbst für uns schwer war, das zu ertragen. In einem solchen Augenblick von Gottes großem Plan und seinen unergründlichen Wegen zu sprechen, wäre anmaßend. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, warum Gott diese Dinge geschehen lässt. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann verstehen werde und dass auch Frau Brogli heute an einem Ort ist, an dem es für sie leichter geworden ist, dass sie ihre Familie so früh zurücklassen musste. Eines Samstagabends kam ich zu Frau Brogli ins Zimmer. Das Pflegepersonal hatte mir erzählt, dass sie den ganzen Tag viel geweint und sehr verzweifelt gewesen war. Doch als ich eintrat, war sie gerade eingeschlafen. Ihr Mann saß bei ihr, hielt ihre Hand und beobachtete sie beim Schlafen. Ich wollte mich schon wieder zurückziehen, als er mich ansah, und ich spürte, wie er sich wünschte, dass ich blieb. Leise zog ich mir einen Stuhl heran und setzte mich auf die andere Seite des Bettes. Eine ganze Weile saßen wir so zusammen und schwiegen. Irgendwann hob er den Blick und ich konnte sehen, dass er weinte. »Was wird mit dir geschehen?«, fragte er mich, während er ihre schmal gewordene Hand streichelte. Ich verstand, dass er mit dieser Frage nicht ihren Körper, sondern vielmehr ihre Seele meinte. »Ich habe ihre Frau als eine sehr liebevolle Person kennengelernt. In der Bibel steht, dass wir ernten werden, was wir säen.« Er lächelte, sichtbar gequält. »Wir sind nicht besonders gläubig, müssen Sie wissen«, erklärte er fast entschuldigend. »Ach, vielleicht hätten wir das sein sollen.« Er wurde von einem heftigen Schluchzen geschüttelt. Seine Gedanken waren mir sehr vertraut. Es liegt nahe, in einem so schweren Schicksalsschlag wie diesem eine Strafe Gottes zu sehen. Immerhin waren da draußen so viele junge Mütter, die von ihm verschont blieben, die weiterleben und ihre Kinder aufwachsen sehen durften. »Ich glaube nicht, dass Gott diejenigen straft, die nicht an ihn glauben«, antwortete ich sanft. »Gott streckt vielmehr seine Hand aus und lädt uns ein, zu ihm zu kommen, wenn wir so weit sind. Wir haben einen freien Willen, sein Angebot der Vergebung anzunehmen. Oder natürlich auch nicht.« Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Ein großer, breitschulteriger Mann mit freundlichen Zügen, die nun so deutlich vom Kummer gezeichnet waren. »Ist das nicht etwas verlogen, erst dann zu Gott zu rufen, wenn es fast zu spät ist?« Er fasste ihre Hand nun mit beiden Händen und Frau Brogle bewegte sich im Schlaf. »Ich glaube nicht, dass es zu spät ist, seine Gnade anzunehmen, solange wir leben. Selbst der Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing, bereute sein Vergehen in den letzten Stunden seines Lebens und setzte sein ganzes Vertrauen und seine ganze Hoffnung auf Jesus allein.« Herr Brogle schüttelte den Kopf. »Ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass da oben ein bärtiger Mann in Sandalen sitzt und auf uns wartet.« Er wies mit dem Kind zu seiner Frau. Michaela hat daran auch nie geglaubt. Sie sagte immer, sie weiß, dass es etwas gibt, eine Macht oder so etwas, eine höhere Macht, aber sie hat es nie benannt. »Gott ist Liebe und kein bärtiger Mann mit Sandalen«, gab ich zurück. »Das Entscheidende ist, dass wir in unserem Leben den Entscheid treffen, diesem Gott zu vertrauen und unser Leben in seine Hand zu geben. Dies tun wir, indem wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Einzig durch diesen Schritt wird er uns das ewige Leben schenken. Wir selber können nichts dafür tun. Es ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Den Himmel verdienen wir uns nicht durch gute Taten, ein braves Leben oder sonst irgendein Verhalten, das Gott milde stimmen würde. Unsere Errettung ist reine Gnade, ein unverdientes Geschenk.« Herr Brogli schwieg. Seine Gedanken kreisten förmlich sichtbar in seinem Kopf. »Wissen Sie, seit ich auf der Welt bin, habe ich mich alleine gefühlt«, brach er das Schweigen irgendwann. »Als Kind war ich mir nicht, war ich mir immer sicher, dass jemand einen schrecklichen Fehler gemacht hat und ich gar nicht auf diese Welt gehöre, und habe jeden Tag darum gebetet, dass dieser Fehler wieder gut gemacht wird. Erst als ich Michaela begegnet bin, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wirklich irgendwohin zu gehören. Unsere Familie hat meinem Leben einen Sinn gegeben und wir freuten uns zusammen auf eine schöne Zukunft. Wir haben gerade ein Haus gebaut. Wir wollten mit dem Wohnmobil umherreisen. Michaela dachte sich immer all diese verrückten Ideen aus. Und wenn mich Angst plagte, dass etwas schiefgehen könnte, dann hat sie nur gelacht. Sie hatte so viel Vertrauen in das Leben, bis zu dieser Diagnose.« Bitterkeit schwang in seinen Worten mit. Wenige Tage später starb Frau Brogle einen friedlichen Tod. Sie wurde sehr betrauert. Doch das Licht, das sie bereits im Leben erfüllt hatte, strahlte noch lange weiter. Niemals werde ich den Moment vergessen, als ich ihre beiden kleinen Kinder bei ihrem Totenbett von ihrer Mutter verabschiedeten. Die vierjährige Tochter trug ein blaues Strickjäckchen, das ihre Mutter selbst gemacht hatte.
In ihren kleinen Händen trug sie eine Blume, die sie für ihre Mami gepflückt hatte. In der anderen Hand trug sie ein Kuvert mit einer Zeichnung drauf. Im Kuvert befanden sich Zeichnungen von ihr und ihrer Mutter, wie sie gemeinsam Weihnachtskekse gebacken hatten. Dieser Anblick war kaum zu ertragen. Hinter ihr stand ihr kleiner Bruder, wie angewurzelt, und verstand nicht, warum sich seine Mutter gerade nicht mehr regte und ihn in die Arme nahm. Er trat an ihr Bett und berührte ihre Hand. Ganz so, als wollte er seiner Mami sagen, komm, wir gehen doch jetzt nach Hause. Dies sind Momente, in denen ich innerlich zu Gott schreie. Warum? Warum muss ein Kind so etwas erleben? Dann sehe ich auf der anderen Seite Menschen, die ein gutes und langes Leben erleben durften und trotzdem nie nach der Quelle unseres Seins, nach Gott, gefragt haben. Mich betrübt immer wieder, wie viele Leute sich ein ganzes Leben lang einfach nicht durchringen können, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Sie verlassen sich auf ihr eigenes Verstehen und verstehen nicht, warum sie überhaupt ihre Vergebung und wieso sie überhaupt Vergebung ihrer Schuld brauchen. Manche sind so sehr mit ihren vielen Dingen beschäftigt, dass sie gar nicht dazukommen, überhaupt nach Gott zu fragen oder ihn zu suchen. Wenn dann solche Schicksalsschläge wie hier bei Frau Brogli eintreffen, sind sie verständlicherweise zu sehr von der Wucht der Ereignisse gelähmt, um überhaupt noch klar denken zu können. Unter diesen Umständen dann einen Entscheid für Gott zu treffen, scheint fast unmöglich. Obwohl das göttliche Wirken dann manchmal so offensichtlich und auch spürbar wird, ist es wie zu überwältigend, um darauf zu reagieren.
Es ist nicht immer so bewegend. He? Aber wenn junge Menschen sterben, Kinder, dann fragt man sich natürlich schon, warum. Das Warum darf man auch als Christ natürlich stellen und wir haben häufig auch keine Antworten. Da ist das Vertrauen gefragt, dass wir in einen Plan eingesetzt sind, der grösser ist als wir. Und das hilft mir, auch darüber hinwegzukommen. Und man tut sich auch emotional sehr stark beteiligt. Das heisst, man professionell, ja, du darfst dich nicht zu fest mit den Patienten identifizieren. Aber was ist es denn, was einem Patient wirklich hilft? Das Herz. Ja. Gut, der letzte Patient, den ich vorlesen möchte, ist nicht ganz so emotional. Es ist eins weiterschalten. Ja, genau, der Herr Hort. Herr Hort, ja. Der geheißen. Herr Hort ist auch nicht so alt gewesen, mit 70. Er hatte Prostatakrebs und war ein Ingenieur. Also war ein äußerst rationaler Mensch. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Darum habe ich auch ins Buch hineingenommen. Es ist so ein klassischer Mensch, den man vielleicht auch in den Diskussionen über Gott, das muss jetzt nicht unbedingt im Hospiz sein, sondern auch, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt, wo alles hinterfragen und sagen, brauche ich nicht, ist alles egal. Und, so. Und der Herr Hort ist dort wirklich ein sehr gutes Beispiel. Ich lese euch das noch kurz vor. Herr Hort, oder der Tod muss nicht emotional sein. Ich bin Menschen begegnet, die von Gott nichts wissen wollten. Sie schlossen nicht völlig aus, dass es ihn gibt, aber sie stritten ab, ihm je begegnet zu sein. Meistens sind das Personen, die eine große Enttäuschung erlebt haben. Eigentlich wünschen sie sich, von Gott geliebt und gehalten zu werden, doch weil sie kein Vertrauen haben in die Welt, möchten sie auch auf ihn nicht vertrauen. Es geschieht, dass gerade sie in ihren letzten Wochen, Tagen und Stunden eben jene Nähe zu Gott finden, nach der sie insgeheim suchten, das aber sogar vor sich selbst leugneten. Anderen gelingt das selbst auf dem Sterbebett nicht. Sie sagen dann, ich brauche Gott nicht und hätten ihn und seine Vergebung doch am bitternötigsten. um in Frieden gehen zu können. Und dann gibt es Menschen wie Herrn Hort, die mit Gott nichts anfangen können. Gott zu finden ist eine Entscheidung, und wer sich gegen ihn entscheidet, kann trotzdem zufrieden leben und friedlich sterben, wenn ihm auch davon, bin ich überzeugt, eine gewisse Tiefe in der menschlichen Erfahrung abhanden kommt. Warum ist leicht zu erkennen? Wer nur anerkennt, was er sehen, berühren und erklären kann, der schließt alles, was nicht in diese Kategorie fällt, aus. Herr Hort litt seit langem an Krebs und er nahm dieses Schicksal ohne sichtliche Gefühlsregung hin. Herr Hort freute sich stets darüber, in mir einen Gesprächspartner zu haben, doch das bezog sich vor allem auf den Austausch von Argumenten. Sein Weltbild war ganz und gar rational. Er glaubte allein an die Wissenschaft. Glaube, Gott, Übernatürliches hatte für ihn keinerlei Bedeutung. Die Bibel ist doch nur eine Trostgeschichte, meinte er einmal abwertend, als wir darüber sprachen. Sie ist gemacht für alle die, die nicht bereit sind, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und die sich in ihrer Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit in diesen Unsinn flüchten. Dass er damit auch mich angriff, war ihm nicht bewusst. Ich sagte ihm das auch nicht. Wenn er mir aus seinem Leben erzählte, so hatte ich stets das Gefühl, dass sein Dasein ohne die großen Wellen verlaufen war, die sonst nahezu jedes Leben prägten. Alles an ihm war unspektakulär. Es gab weder große Gefühle, noch Siege, noch Verluste. Als seine Tochter aus dem Ausland zu Besuch kam, fiel mir sofort auf, wie groß die Distanz zwischen ihnen schien. Es war fast wie ein Geschäftsbesuch. Sie begegneten einander höflich und freundlich, doch von wirklich tiefen Gefühlen konnte ich nicht spüren. Wissen Sie, ich nehme mich selbst nicht so wichtig, als dass ich davon ausgehe, irgendein höher gestelltes Wesen wie Gott würde ausgerechnet mit meiner Existenz einen Plan verfolgen. Es gibt mich und bald gibt es mich nicht mehr. So einfach ist das, erklärte er mir eines Tages ganz fröhlich. Ihn schien diese Gedanke zu erleichtern, ja sogar zu befreien. Und was machen Sie, wenn Sie sterben und feststellen, dass Sie sich geirrt haben? Dass da doch ein Gott auf Sie wartet und sie und ihre Taten auch beurteilt, hakte ich nach. Er löffelte gerade ein Fruchtjoghurt und hob seine Augenbrauen. Nun, dann werde ich damit umgehen müssen. Werden Sie dann nicht traurig darüber sein, dass Sie es hier im Erdenleben versäumt haben, ihre Verfehlungen zu bereuen? Er lachte laut. Na, so viele Sünden habe ich nicht begangen. In meiner Jugend ein paar, das stimmt. Doch dazu ist die Jugend ja da. In meinem Leben gibt es nichts, weshalb mir der gute Petrus, so er denn existiert, den Eingang in den Himmel verwehren sollte. Ich schwieg. Antworten wie diese höre ich oft, vor allem von Menschen, die im Leben mit dem Glauben nichts am Hut haben. Sie sagen sich, dass sie sich um Vergebung nicht kümmern müssen. Denn so schlimm ist das nicht, was sie tun. Nun auch nicht, ja. Ich habe keinen umgebracht, ist dann etwas, was sie dann häufig sagen. Doch muss man wirklich erst jemanden getötet haben, um zu bereuen? Bei der Reue geht es ja nicht darum, die eigene Seele zu entlasten, sondern Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Deshalb wünscht sich Gott, dass wir sehen, wer wir wirklich sind, nicht für ihn, sondern für uns selbst. Jeder von uns, selbst die Besten und Reinsten unter uns, haben anderen geschadet, sie verletzt und Dinge getan, die Reue verdienen. Indem wir sie uns eingestehen und sie in ihrer ganzer Wahrheit anerkennen, also auch aufhören, sie zu relativieren, erkennen wir den Schmerz des anderen an und lernen daraus, uns in Zukunft anders zu verhalten. Selbsterkenntnis macht uns zu besseren Menschen. Wer nie bereut, wird sich nie ändern. Das Wissen um den nahen Tod ist die letzte Gelegenheit, um Bedauern zu zeigen und unsere Seele von der Schuld zu befreien. Es erfordert Mut, die eigenen Fehler zu sehen und einzugestehen. Für mich ist es Gottes Liebe, die mir diesen Mut verleiht. Wer sich ihrer nicht sicher ist, wird den Mut vielleicht niemals aufbringen. Anfänglich ging ich davon aus, dass Herr Rohr tief in seinem Innern einen riesigen Berg verdrängter Gefühle versteckte. Doch je länger ich mit ihm sprach, umso klarer sah ich, dass das nicht der Fall war. Er hatte seinen Frieden mit der Welt gemacht und es gab nichts, was ihm fehlte. Für mich wäre es eine deprimierende Vorstellung, wenn mein Leben keinen Teil eines größeren Bedeutungszusammenhangs ist und dass mit dem Tod alles vorbei sein sollte. Doch ihn beruhigte das sogar. Irgendwann muss ja Schluss sein, sagte er vergnügt. Wenn wir über andere Themen sprachen, zeigte sich, wie belesen und intelligent er war. Es lag in seinem Wesen, allen auf den Grund zu gehen, Wissen zu wollen, wie genau alles funktionierte. Er konnte die Laufbahn der Planeten ebenso erklären wie die komplizierte Genetik. Er interessierte sich für ein breites Spektrum an Themen. Warum er dann der Suche der Sache mit Gott nicht auf den Grund gehen wollte, fragte ich ihn eines Tages. Er sah mich an und lächelte. Da gibt es nichts, was ich erkunden wollte. Die Menschen haben Angst vor ihrer eigenen Endlichkeit, davor, dass ihnen alle ihre Bemühungen nichts nutzen, wenn das Schicksal zuschlägt. Deshalb brauchen sie Trost. Sie müssen glauben, dass hinter all dem ein Sinn steckt, sogar und speziell hinter ihrem Leid. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich glaube an den freien Willen, er tippte sich an die Stirn. Jeder von uns kann jederzeit entscheiden, wer oder was er sein möchte. Es gibt kein Naturgesetz, das sagt, nur wer seinen Verstand benutzt, wird erfolgreich leben. Im Gegenteil, einige der erfolgreichsten Menschen dieser Erde lassen sich nur von Gefühlen und Annahmen steuern. Ich kann das gut aushalten, solange es mein eigenes Leben nicht berührt, und das tut es selten. Er musterte mich neugierig. Seltsamerweise ist das umgekehrt nicht der Fall. Ich habe schon oft gehört, dass Menschen wie Sie mir sagen, ich würde etwas verpassen oder nicht mitbekommen oder ignorieren. Doch ich kann Ihnen mit der ganzen Erfahrung meiner vielen Jahrzehnte hier auf diesem Erdball sagen, da ist nichts, was ich vermisse, ignoriere oder nicht sehen will. Vielleicht ist es vielmehr so, dass Sie der Welt etwas hinzufügen, was gar nicht da ist, und es nicht gut aushalten, wenn andere sich weigern, bei diesem Possenspiel mitzumachen. Er sagte das weder angriffslustig noch abwertend, sondern mit der gleichen Nüchternheit, mit der er auch sonst durch das Leben ging, mit der er sich von seiner Tochter und von seiner Frau verabschiedete und von seinem eigenen Leben. Mein Leben war gut, ich gehe, ohne etwas bereut zu haben. Gibt es da wirklich nichts, das Sie gerne anders gemacht hätten in Ihrem Leben? Er wiegte den Kopf hin und her. Sehen Sie, das ist der Vorteil, wenn man sich für ein Dasein auf Grundlage der Ratio entschieden hat. Ich bereue nichts in meinem Leben, weil ich meine Entscheidungen stets gut durchdacht und so für jeden Moment immer die richtige getroffen habe. Erstaunlich, hey? Stellte es sich später heraus, dass eine andere Entscheidung die bessere gewesen wäre, so nahm ich mir das nicht übel, denn im Augenblick meiner Entscheidung hatte ich schlicht nicht alle Informationen, um die richtige zu treffen. Ich habe mich nie von Gefühlen und Hoffnungen leiten lassen, weil ich schon als sehr junger Mensch sah, welches Leid aus einem solchen Verhalten entsteht. Herr Hort hatte ein Leben in Vorsicht und Achtsamkeit gelebt. Er hielt sich fern von den ganz großen Gefühlen und den ganz tiefen Fragen. Und er war gut damit gefahren, für ihn. Sogar sein Leben war ganz und gar unspektakulär. Er schlief eines Abends einfach ein und wachte nicht mehr auf. Kein großes Ringen, kein Verzweifeln, kein Abschied. Er ging so, wie er gelebt hatte. Als ich unmittelbar nach seinem Tod sein Zimmer betrat, erspürte ich sehr genau die Atmosphäre, die er hinterlassen hatte. Sie war, wie er, aufgeräumt, bereit für den nächsten Sterbenden, um ihr einzuziehen. Genau. Also, mir erlebt Unglaubliches im Hospiz. Es ist auch eins von den Gründen, warum Hospizarbeit so berührend ist, weil die Leute sind tun ihre Maske weg. Sie haben gar keine Zeit mehr, etwas zu spielen. Sie sind, wie sie wirklich sind, häufig. Und das erlaubt natürlich auch die Menschen, noch zu erreichen, auch für den Glauben. Allerdings muss ich sagen, wer das Leben lang Gott nicht gesucht hat, macht es in der Regel auch nicht in seinen letzten Stunden. Also die Vorstellung, man könnte dort einen Haufen Menschen noch retten, das funktioniert nicht. Darum heisst es auch, sucht Gott in euren jungen Jahren. Ups. So. Also, ich habe ja gesagt, ich werde nicht nur erzählen, was ich erlebt habe, sondern was lernen wir daraus? Vielleicht kennt ihr das Buch von der Bronnie Ware, «Was Sterbende am meisten bereuen». Es war ein Bestseller, ist eine Amerikanerin, die in der Hospizbewegung tätig ist und hat mittlerweile mehrere Bücher geschrieben. Und sie hat das eigentlich auf 5 Fragen abgebrochen, die ich gefunden habe, das ist so gut. Das entspricht auch, ja genau, das entspricht auch eigentlich meinen Erfahrungen. Also Nummer 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Was heisst das? Eigentlich leben wir ja unser eigenes Leben. Aber wir tun doch häufig die Erwartungen von anderen versuchen zu erfüllen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich häufig höre von Menschen, die mit mir reden in einer stillen Stunde und stillen Minute. Ich frage jeden immer, haben sie ein gutes Leben gehabt? Relativ schnell schon. Und dann überlegen sie und sagen, ja, aber ich hätte mehr mein eigenes Leben leben, mein eigenes Leben sollen leben. Ich mag mich gut an eine 78 ist sie, eine Frau, die gesagt hat, ja, ein gutes Leben gehabt. Aber ich hätte mich von meinem Mann sollen trennen, schon vor 30 Jahren. Dann habe ich gesagt, ja, warum denn und so? Und dann hat sie gesagt, ja, der war so bestimmend, der hat immer gesagt, was ich zu tun habe und so. Was hat die Nächste? Er hat mir ja eigentlich alles geboten, aber heute bereue ich das. Eben, die Erwartung von den anderen gerecht zu werden. Die Angst ist ja ein Thema, das uns alle beschäftigt und begleitet. Das ist ja auch die Angst, verhindert ja vielmals, dass man sich aus der Komfortzone begibt und wirklich macht, was das Herz eigentlich möchte. Was die Seele eigentlich schon lange will. Und man weiss das auch, wenn man sich reinlässt. Und Gottes Plan ist in unsere Seele geschrieben. Also hört auf die Seele. Macht nicht einfach ein Leben durch, weil es endet. Und dann bereut man es vielleicht. Fehlendes Vertrauen in Gottes Möglichkeiten, dass man denkt, ja, ich kann doch nicht aus diesem Job, ich kann doch nicht aus diesem Land oder ich kann doch nicht aus was auch immer. Aber wenn Gott ruft, dann macht er auch Möglichkeiten. Die sind viel grösser als unsere. Das ist einem manchmal einfach nicht so bewusst. Und wir haben natürlich in Markus 11, 16 steht, warum? Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Also das ist ein enorm wichtiger Satz. Ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist. Der Glaube entscheidet über unser Leben. Was wir glauben, was wir können werten, das werten wir auch. Aber wenn wir immer denken, es geht sowieso nicht, das kann ich doch nicht, dann wird es auch nicht eintreten. Denn als Zweites, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Die jüngere Generation hat das, glaube ich, schon ein bisschen mehr begriffen. Genau. Also wir sind ja eine Generation, die sich ganz stark mit der Arbeit definiert hat. Und ich habe viele, auch im Hospiz, Leute da getroffen, die gesagt haben, als ich pensioniert war, habe ich nicht mehr gewusst, wer ich eigentlich bin. Weil sie sich so stark mit dem Beruf identifiziert haben. Die Arbeit ist nur ein Teil des Lebens. Und die soll einem auch Spass machen, aber sie soll nicht der Inhalt des Lebens sein. Eben, Beruf und Karriere, nicht an erster Stelle. Wenn etwas wichtig war bei den Gesprächen mit den Patienten, dann war es immer Beziehungen und meistens Familie. Und wenn man Krach hat mit jemandem, über Jahre, Jahrzehnte, nicht mehr schwätzt miteinander, geht das an. Sterben nicht so. Weil das gibt einen schweren Tod, häufig. Also wenn man so ganz belastende Sachen hat, das holt einem ein am Schluss. Also, wenn ihr noch Zeit habt, packt das an, falls ihr mit jemandem Krach habt. Und dann ist es nicht entscheidend, ob der andere dann auch auf das eingeht, sondern entscheidend ist euer Schritt. Ob er das annimmt oder nicht, das ist nicht mehr euer Problem. Ja. Ja, einmal erlebt, beschreibt das auch im Buch, ein Patient, der 20 Jahre nicht mit seinem Bruder geredet hat. Und das hat ihn sehr belastet und wir haben dann sogar noch das Telefon gemacht. Ich war dort noch dabei, gewesen, so ein bisschen am Rande. Und er hat ihm gesagt, du, ich bin's und so. Und der andere hat gesagt, jetzt musst du auch nicht mehr anrufen, geht mir nichts an. Und so. Und im ersten Moment war er traurig, gewesen, aber im zweiten Moment war er sehr froh, gewesen, dass er das noch gemacht hat. Ja. Die eigenen Wünsche. Manchmal weiss man gar nicht mehr, was man sich eigentlich wünscht. Weil man so stark im Beruf, im Alltag verwurzelt ist. Es lohnt sich, einmal zurückzustehen, im Gebet zu fragen, Herr, was willst du? Was will ich eigentlich? Zeig mir das. Was sind meine Leidenschaften, meine Wünsche, meine Herzenswünsche? Geht nicht in den Hospiz, ohne dich zu kennen. Denn das Dritte sind 5 Wünsche, also geht nicht mal zu lang. He? Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Wir sind häufig sehr rational und haben das Gefühl, damit ich will den anderen doch nicht belasten. Aber Gefühle sind schlussendlich das, was verändert. Einem selber und auch die anderen. Wenn man sich wirklich eingesteht, was das Gefühl, das man hat, man muss das auch ein bisschen üben. Weil wenn man das lange nicht mehr gemacht hat, spürt man das fast nicht mehr. Ich glaube, das ist auch etwas, was bei den Männern noch viel mehr der Fall ist als bei den Frauen. Wo einfach irgendwie schon anders gebaut sind als wir. Aber das ist wirklich wichtig. Und zwar nicht nur durchs Leben, sondern auch wenn ihr in der Situation seid, dass ihr Abschied nehmen von jemandem. Zeigt eure Gefühle. Mut zu Emotionen, ja, genau. Gefühle sind auch die Sprache von der Seele. Also was ihr euch wünscht, was ihr euch für euer Leben wollt umsetzen, gebt Gefühle dort rein. Also nicht nur, ich nehme jetzt ein triviales Beispiel, wenn ihr ein neues Auto wollt, dann fühlt euch in das Neue hinein. Wenn Gott euch sagt, es ist gut, du darfst dein Auto haben, stellt euch vor, wie es ist in diesem neuen Auto. Wieder rumfahren, wie es Leder schmeckt. Macht das. Und natürlich auch die negativen Gefühle. Ich rede hier nicht von Positivdenken, weil das ist ein Sackgasse. Positivdenken funktioniert vielleicht ein halbes Leben, aber wenn ihr im Sterbebett sind, ist es dann schwierig. Noch positiv können zu denken. Also, wenn man vorher schon gelernt hat, mit seinen negativen Gefühlen, mit Ängsten, mit Wut auch häufig, umzugehen und das zuzulassen und sich eingesteht, ich bin wütig oder ich bin traurig, dann kann man es auch loslassen. Also. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Machen ihr ja alle schon, darum sind wir so. Der Freundeskreis wird ja in der Regel eher ein bisschen kleiner, wenn man älter wird. Weil man vielleicht auch nicht mehr so mag. Aber es lohnt sich, die Freunde wirklich zu behalten und zu investieren, Zeit zu geben. Weil es sind die, die euch auch am Schluss begleiten. Viele Freunde sehen ihr nicht mehr, wenn ihr im Sterbebett liegt. Vielleicht, weil ihr zu wenig investiert habt. Oder weil man sich halt auseinandergelebt hat, weil sie nicht mehr so nahe sind. Es müssen nicht 100 sein, aber 10 gute oder 5 gute. diesen Wert wirklich auch erkennen. Habe ich schon gesagt, bewusst die Zeit nehmen. Und was wir vorher schon gesagt haben, Konflikt klären. Also wenn etwas die Leute lassen, schwer sterben, dann sind es unbearbeitete Konflikte. Das kommt immer wieder. Also wirklich, das ist... All die materiellen Sachen, die haben nicht mehr grosse Bedeutung. Also klar ist es manchmal, wir haben mal einen Patienten gehabt, der gesagt hat, er hätte noch gerne einen Jaguar gekauft. Das sagen wir. Es hat nicht geblockt, aber ja, er hätte es vielleicht machen sollen. Genau. Genau. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Es hat viel mit dem zu tun, wenn man sich selber wahrnimmt, ob man im Hier und Jetzt lebt oder dauernd in der Zukunft. Ich sollte noch, ich müsste noch, wer doch. Oder an der Vergangenheit hängt. Früher war alles besser. Heute lebt er, heute, nur jetzt. Nur die Zeit, die jetzt ist, zählt. Und dann euch eingestehen, natürlich ist nicht alles nur toll, aber sehr vieles kann man Glück daraus ziehen und sich wirklich auch eingestehen. Das Glück ist etwas, was uns immer begleitet, auch manchmal in schweren Zeiten sogar. Ja, es ist auch eine persönliche Entscheidung. Man hat manchmal das Gefühl, Glück ist etwas, was von außen kommt. Wenn es mir gut geht, wenn ich eine Million gewinne im Lotto oder so, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich endlich pensioniert bin, oder wenn ich gesund bin, oder wenn ich irgendwas. Wir tun das Glück immer an Bedingungen knüpfen. Aber Glück hat keine Bedingungen. Das ist ein Entscheid. Ja. Sich immer wieder bewusst sein, wir sind Gottes Kinder. Wir sind geliebt, wie wir sind. Die Erkenntnis bringt schon sehr viel Glück. Eben, Bedingungen, wie ich vorher gesagt habe, wenn dann, erst dann bin ich glücklich. Freut euch an den Sachen, die ihr erreicht. Eben am schönen Auto, am schönen Garten. Wir haben manchmal das Gefühl, das sind materielle Sachen, da dürfen wir nicht freuen. Doch, freut euch. Hängt nur nicht das Herz dran. Ja. Wir mitnehmen können das nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.